Willkommen zum Talk Between the Towers, der Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Talk Between the Towers. Ich bin Sarah und ich freue mich persönlich sehr, heute hier im Studio zu sein, denn es geht um ein Thema, das ich persönlich total interessant finde und in dem sich in den letzten Monaten auch wahnsinnig viel getan hat. Wir geben euch heute ein kleines Update in Richtung künstliche Intelligenz. Und der ein oder andere von euch kennt vielleicht schon einige Folgen von uns, denn wir haben nicht das erste Mal heute hier zu dem Thema jemanden eingeladen, sondern wir haben schon vor einem Jahr in unserer Episode 71 über ChatGPT und Co. gesprochen. Und ich plaudere hier vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen, wenn ich sage, dass das eine unserer beliebtesten Folgen ist. Insofern haben wir das zum Anlass genommen, heute nochmal auf das Thema zu blicken, gerade weil sich in den letzten Monaten dazu ja relativ viel getan hat. Bevor wir inhaltlich loslegen, haben wir aber noch ein kleines Schmankerl für euch. Und zwar verlosen wir 5 Tickets für die Vibe. Die Vibe findet dieses Jahr das allererste Mal statt, und zwar am 24. und 25. April in Berlin. Und es handelt sich hier um das erste internationale Fintech-Festival in Deutschland. Das Ganze findet, wie gesagt, 2 Tage statt. Es kommen Gäste aus dem Bereich Fintech, Branchenführer aus Deutschland und Europa. Es geht um finanzielle Innovationen, darum, sich gegenseitig zu inspirieren und natürlich auch gut zu unterhalten. Und wenn ihr sagt, das klingt spannend, da wäre ich gerne dabei, dann habt ihr bei uns heute die Gelegenheit, 1 von 5 Tickets zu gewinnen. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist, unseren Podcast hier auf Spotify oder auf Apple Podcasts zu bewerten und dem Talk Between the Towers zu folgen. Davon macht ihr uns dann einmal einen Screenshot und schickt den an info@neosphere.com. Und wer seine Gewinnchancen ein bisschen erhöhen möchte, der kann uns gerne auch noch auf LinkedIn folgen und unseren Beitrag zur heutigen Podcast-Folge kommentieren. Das Gewinnspiel läuft eine Woche, das heißt bis zum 4. April. Keine Sorge, wir haben euch alles nochmal in den Shownotes zusammengefasst. Das heißt, wer gerne am Gewinnspiel teilnehmen möchte, der schaut einfach nochmal in den Shownotes vorbei. Und dann freuen wir uns natürlich auf eine rege Teilnahme und auf euer Feedback. So, und jetzt würde ich sagen, habe ich lang genug geredet. Jetzt steigen wir inhaltlich ein und ich bin wie immer natürlich hier nicht alleine im Studio. Ich habe tatkräftige Unterstützung durch meinen Co-Host Dirk. Dirk, schön, dass du da bist.
Hallo Sarah, freut mich hier dabei sein zu können.
Ja, ich freue mich auch. Und wir haben uns natürlich auch wieder fachliche Expertise eingeladen. Und zwar ist heute Sebastian Heinz bei mir von Statworks. Sebastian, schön, dass du da bist. Und bevor ich jetzt hier noch weiterrede, würde ich sagen, stellst du dich doch gerne einfach einmal kurz selber vor, erzählst, was du so machst und was du mit dem Thema KI zu schaffen hast.
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, bei dem für mich sehr, sehr spannenden Thema natürlich sprechen zu können. Also ich bin Sebastian. Ich bin, wie du schon gesagt hast, der Gründer von Statworks. Das ist ein Unternehmen hier aus Frankfurt, bei dem wir mit KI-Technologie Daten von Kunden analysieren, um daraus Mehrwerte zu generieren. Ich bin schon seit über 15 Jahren in diesem Bereich unterwegs, habe direkt nach dem Studium das Unternehmen eigentlich gegründet und aufgebaut hier in Frankfurt, habe dort natürlich extrem breite, aber auch tiefe Einblicke darin, was Unternehmen mit KI-Technologie so alles anstellen und habe jetzt letztes Jahr ein Projekt gegründet hier in Frankfurt, der AI Hub Frankfurt, bei dem wir versuchen, hier in der Region ein ja richtiges Netzwerk und Ökosystem rund um das Thema KI aufzubauen. Daneben bin ich auch noch im Vorstand des Vereins AI Frankfurt Rhein-Main e.V., der eher Themen so an der Schnittmenge zwischen Gesellschaft und KI behandelt. Und ich investiere auch in KI-Startups und bin da sehr umtriebig, auch auf verschiedenen Konferenzen und so weiter. Also bei mir dreht sich wirklich alles rund um das Thema künstliche Intelligenz. Und es ist wirklich ein Thema, was mich persönlich, wie gesagt, schon seit über 15 Jahren fasziniert. Und deswegen bin ich extrem gespannt auf den Talk heute, welche Fragen ihr vorbereitet habt und freue mich jetzt auf das Gespräch mit euch.
Total gut, Sebastian. Also Top-Pitch, muss ich sagen. Genau, du hast das Thema jetzt schon sehr gut verkauft und euch. Wir sind ja auch keine ganz Unbekannten, ne? Also wer so ein bisschen noch ein Deep Dive oder ein bisschen noch die Basics aufsaugen will zu dem Themenbereich, der möge unseren YouTube-Kanal besuchen. Da ist nämlich auch noch die Aufnahme von unserem Between the Towers Event, wo du hier bei uns in Frankfurt auf der Bühne gestanden hast und dazu mal gesprochen hast. Ich kann mich noch sehr gut dran erinnern. Da ging es auch um diese Fragen, wie böse kann denn die AI werden? Ich weiß nicht, da versuchen wir, glaube ich, heute mal so ein bisschen drumherum zu schiffen. Das kommt ja immer wieder. Aber wer das nochmal sich reinziehen will, der kann da gerne mal nachschauen. Sebastian, wir beschäftigen uns hier bei Neosphere ja auch sehr stark mit KI, weil das halt auf jeden Fall ein Trendthema ist und die Zukunft sehr stark betreffen wird. Und darum gucken wir uns natürlich möglichst auch alles an, was da so aufpoppt. Und wir kommen da langsam nicht mehr hinterher, muss ich sagen. So allein, wenn man die Modelle und die Hersteller, die sich da tummeln, anschaut, da passiert ja einiges. Ne? Also klar, OpenAI ganz vorne dabei, aber auch so Mitstreiter wie Mistral, Aleph Alpha, auch aus Deutschland und noch viele, viele mehr. Behaltet ihr den Überblick und kannst du vielleicht irgendwie sogar so ein Ranking mal aus eurer Erfahrung wiedergeben, wer da so die Nase vorn hat?
Genau, also ihr habt das natürlich richtig erkannt. Der Markt für generative KI und insbesondere auch für LLMs ist sehr dynamisch geworden. Jetzt insbesondere auch im letzten Jahr nochmal durch das Hinzukommen von zum Beispiel Mistral als wirklich relevanter Open-Source-Competitor aus Europa. Grundsätzlich kann man aber schon sagen, und das zeigen auch verschiedene Benchmarks, es gibt auch viele Studien dazu, dass eigentlich OpenAI mit GPT-4 Turbo, sage ich jetzt mal, in der Breite über verschiedene Tasks eigentlich nach wie vor die Nase vorne hat. Aber man muss ganz klar sagen, dass Open-Source-LLMs, wie zum Beispiel von Mistral, sehr, sehr nah an die Performance von GPT-4 mittlerweile rankommen. Ja. Und es ist eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis es eine Entwicklung geben wird oder nochmal irgendeine Art von Verbesserung in den Modellen, wo dann auch Open-Source-Modelle wirklich competitive mit GPT-4 sind. Man muss aber so ein bisschen natürlich auch die Perspektive im Auge behalten. Also wir haben natürlich mit OpenAI ein Unternehmen, sag ich mal, auf diesem Planeten, was über unfassbare Ressourcen und auch Zugänge zu relevanten Ressourcen wie zum Beispiel Compute Power durch Microsoft, durch diese Partnerschaft verfügt, die andere Firmen nicht haben. Ja? Und man muss das so ein bisschen in die Relation einfach setzen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass OpenAI im Laufe dieses Jahres eine nächste Iteration von GPT veröffentlichen wird, also GPT-5, was dann wieder den Abstand zu den Open-Source-Competitoren wieder signifikant vergrößert. Und dann geht halt wieder das, sag ich mal, Katz-und-Maus-Spiel los, dass dann halt Open-Source-Developer versuchen, an die Performance von GPT-5 halt irgendwie ranzukommen, so wie es jetzt in den letzten 3 Jahren einfach auch gewesen ist. Und jetzt mal bezüglich Aleph Alpha habt ihr ja auch angesprochen, so als deutscher Mitbewerber in diesem Segment. Hier ist es so, dass zumindest die offiziellen Benchmarks eigentlich eine relativ klare Sprache sprechen, dass dort Aleph Alpha deutlich hinter Mistral und auch den anderen LLMs angesiedelt ist. Aber da muss man auch der Fairness halber dazu sagen, ich glaube nicht, dass es das Ansinnen von Aleph Alpha ist oder dass die das auch hinkriegen, jetzt einfach mal GPT oder OpenAI da einfach wirklich im Kern angreifen zu können. Ich glaube, was Aleph Alpha machen möchte, ist auch eine Plattform bereitzustellen, auf der auch Open-Source-Modelle laufen können, aber eben in einem gesicherten Infrastrukturumfeld, auch mit Use-Cases, die sich zum Beispiel auf die öffentliche Verwaltung beziehen und so weiter, wo halt Datenschutz nochmal eine ganz, ganz andere Rolle spielt, als jetzt zum Beispiel in einem klassischen Use-Case in einem Unternehmen oder so. Ja. Das heißt, was die Kerntechnologie von Aleph Alpha angeht, sieht man schon deutliche Gaps zu OpenAI, zu Google und so weiter und so fort. Aber wenn man sich auch mal die, ich sage es mal, Strategie von Aleph Alpha auch anhört, zumindest das, was sie da öffentlich bekannt geben, versuchen sie, glaube ich, auch gar nicht so richtig GPT jetzt einfach zu schlagen, das ist gar nicht deren Geschäftsmodell, sondern sie versuchen wirklich LLM-Technologie in Hochrisiko-Anwendungsgebiete quasi reinzubringen, in einem gesicherten Umfeld mit deutscher Infrastruktur oder europäischer Infrastruktur. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen deren Geschäftsmodell an der Stelle.
Sebastian, wer letztes Jahr aufmerksam in die Zeitung geschaut hat, der konnte an der einen oder anderen Stelle lesen, dass Apple überlegt, Googles Gemini in die iPhones mit aufzunehmen. Das könnte ein ziemlicher Paukenschlag werden, gerade wenn man sich die Konkurrenzsituation zwischen Gemini und OpenAI und ChatGPT damit auch anschaut. Wie schätzt du das Ganze denn ein?
Genau, also ich habe das natürlich auch detailliert verfolgt. Zumindest was halt, sag ich mal, in der Presse dazu veröffentlicht wurde. Ich finde, es macht Sinn. Warum? Weil Apple in der Vergangenheit sich nicht sag mal, signifikant durch Innovation im Machine Learning und AI-Bereich hervorgetan hat. Wobei man auch hier der Fairness halber sagen muss, dass natürlich in dem iPhone Dutzende KI-Funktionalitäten quasi schon integriert sind, die wir halt täglich benutzen. Ne? Also ich bringe mal als Beispiel, wenn ich halt den Porträtmodus in meinem iPhone aktiviere, ist das Machine Learning-Technologie, was den Hintergrund blurrt, die ganzen Belichtungseffekte und so weiter, das ist ja alles schon ML. Aber, und das ist jetzt eben auch, denke ich, eine spannende Entwicklung jetzt, ich sag mal mittelfristig, stellt sich natürlich die Frage, wie sehen eigentlich Smartphone-User-Interfaces der Zukunft aus? Und ich glaube, dass Apple hier natürlich schon sehr klare Vorstellungen davon hat, wo das Ganze in Zukunft mal hinlaufen soll. Und damit diese neuen User-Interface-Konzepte realisiert werden können, brauchen wir halt Foundation-Modelle wie zum Beispiel Gemini oder auch das, was OpenAI quasi entwickelt, im Backbone des Betriebssystems. Und das ist meiner Meinung nach eine sehr spannende Entwicklung, die sich, denke ich jetzt mal, auch nicht nur auf Smartphones beziehen wird, sondern wir werden jetzt auch sehen, dass sich Foundation-Modelle und KI-Funktionalitäten direkt in die Betriebssysteme von Smartphones, von Computern und so weiter reinfräsen werden, um dort halt auch zum Beispiel Conversational Interfaces anzubieten. Ja? Also ich bin auch der festen Überzeugung, dass wir in ein paar Jahren wahrscheinlich weniger auf der Tastatur tippen werden, sondern wir werden mit unseren Devices reden. Die werden verstehen, was wir wollen. Die haben Zugriff auf unsere Daten, haben auch Memory, also quasi Erinnerungen an vergangene Vorgänge und so weiter, sodass wir dann wirklich in so einen Modus kommen, dass wir in einer relativ natürlichen Art und Weise mit Maschinen auch reden werden. Also ähnlich wie wir uns jetzt unterhalten. Und die Maschinen werden für uns halt gewisse Aufgaben dann einfach erledigen. Und die Integration von jetzt zum Beispiel Gemini als Foundation Model in ein iPhone eröffnet natürlich auch nochmal komplett andere Möglichkeiten, wie das Telefon bedient werden kann, wie das Telefon uns im Alltag unterstützen kann und so weiter und so fort. Und ich denke, dass es für beide Parteien eigentlich eine Win-Win-Situation ist. Auf der einen Seite haben wir Apple, die wie gesagt so ein bisschen, ich will nicht sagen, den Anschluss verloren haben beim Machine Learning, aber deren Geschäftsmodell ist auch nicht die Entwicklung von Foundation Models. Ja. Google auf der anderen Seite hat ein Problem mit der Marktdurchdringung im Bereich Foundation Models und sie würden natürlich massiv profitieren davon, wenn sie Gemini auf, ich weiß nicht, wie viele Milliarden iPhones es auf der Erde gibt, aber dann mit einem Schlag sozusagen dann Milliarden von User auch auf ihrer KI-Plattform haben. Ja. Und ich denke, dass das wirklich eine Kollaboration sein kann, die das AI-Game wirklich, wie soll ich sagen, voranbringen und für beide Parteien großen, großen Mehrwert stiften kann.
Aber es ist irgendwie schon abstrus, ne, dass die jetzt so zusammenkommen. Aber es unterstreicht ja auch, Sebastian, was du vorher schon zu den generellen Anbietern der Modelle gesagt hast, dass es halt nur so ein paar gibt, die sich wirklich so um die Marktposition, um den Markt ringen und die anderen für sich schon erkannt haben, dass sie eher so vielleicht in spezielle Use Cases oder spezielle Nischen reingehen. Und am Ende, jetzt, wenn wir darüber reden, dass es jetzt um Apple und die Hardware auch geht, da kommen wir an den Punkt, dass es halt nicht unbedingt, dass natürlich super wichtig ist, wie gut die Modelle sind, aber dass am Ende auch die Frage ist, was mache ich denn mit den Modellen? Also was ist der Use Case? Ja, und ich habe zumindest jetzt auch in dem Zusammenhang mit der kürzlichen Berichterstattung gelesen, dass natürlich für Apple zum einen wichtig ist, den Zugang über ihre Hardware auch zu richtig guten Large Language Modellen zu ermöglichen für diverse Use Cases, die vielleicht dann auch in den Apps im App Store ablaufen. Ne? Dass es einfach der Zugang dazu ist, wie du sagst, im Betriebssystem vorgehalten, dass es aber auch ja andere Cases gibt, an denen dann Apple wiederum eher arbeitet, wo es möglicherweise um Security-Features geht, wo die ja in Sachen Privacy zumindest nach außen hin immer sehr stark propagieren, dass sie das alles auf dem Gerät machen und dass sie da, glaube ich, dann die Chip-Stärke, die die ja auch haben in dem Bereich, auf den Geräten für eigene Modelle wieder nutzen. Das ist, glaube ich, ein sehr breites Spektrum, was da passiert und es ist jetzt einfach natürlich medial ganz interessant, dass da zwei so große aufeinandertreffen und vielleicht tatsächlich zusammen was machen wollen.
Ja, ich meine, es ist ja schon auch so, also Apple und Google haben ja dahingehend zum Beispiel eine Partnerschaft, dass Google die Standardsuchmaschine auf Apple ist. Also ihr wisst ja sicher auch, dass da jedes Jahr große Summen von Google in Richtung Apple fließen, einfach nur, dass die Standardsuche halt Google ist. Ja? Und von daher gibt es ja schon eine Brücke, über die beiden Unternehmen miteinander verbindet. Aber du hast eben auch einen interessanten Punkt nochmal angesprochen. Also wir müssen natürlich schon klar unterscheiden zwischen Dingen, die on-device laufen und zwischen Dingen, die dann sozusagen raus in die Cloud wandern. Und die bisherige Strategie von Apple hat ja so ausgesehen, dass sie eigentlich alles, was mit Machine Learning und KI irgendwie zu tun haben, möglichst versucht haben, auf die Chips quasi drauf zu bringen. Also wir haben jetzt ja auch spezifische KI-Chips dann entwickelt, die dann auch, oder eigenes Silicon entwickelt, was dann in den Handys auch verbaut ist. Das heißt, hier muss man natürlich schauen, ob es dann möglicherweise auch speziell angepasste Versionen von Gemini geben kann, die dann halt on-device bei Apple wiederum halt laufen. Aber wir haben natürlich nach wie vor schon die Challenge, dass die Foundation Models mit der höchsten Capability extrem rechenintensiv sind, auch in der Inference, also quasi in der Ausführung, nicht nur im Training, so dass man dann da sehr genau wahrscheinlich differenzieren muss, je nach Anwendungsfall, ist das was wir on-device irgendwie abbilden können oder müssen da Daten dann tatsächlich zum Beispiel von Google, von Apple in Richtung Google auch übers Internet geschickt werden, ne? Was dann natürlich nochmal aus der Datenschutzperspektive und so weiter ein Shift in der Strategie von Apple wert. Also da bin ich sehr gespannt, wie die das dann angehen und lösen wollen.
Ja, aber auch, ich glaube, die Apple-Strategie ist im Moment super interessant gerade. Sebastian, du hast jetzt schon so ein bisschen die Überleitung sogar für uns zur nächsten Frage geschaffen, denn was uns auch sehr beschäftigt, sind so diese Hardware-Devices. Ne? Also klar, Large-Language-Modell im Hintergrund muss super stark sein, aber was tue ich damit und wie benutze ich das eigentlich? Ne? Und so klassisch aktuell ist ja, ich mache ein Browserfenster auf, gehe in meinen Chatbot, welches Modell auch immer dahinter hängt, und unterhalte mich mit ihm, tausche Dateien aus, lasse da drauf irgendwas rechnen und mir zusammenfassen beispielsweise. Aber das ist ja jetzt noch nicht so richtig super gut für den Alltag. Und darum gibt es ja so ein paar Anbieter, die schon ein bisschen vorausdenken, wie zum Beispiel Revit mit ihrem R1 oder Human AI, diese AI-Pin. Also kleine Gerätschaften, Devices, die man sich irgendwo anheftet und in die man dann reinredet, prinzipiell. Ja. Also für mich fühlt sich das noch ganz komisch an, weil ich kann mir wirklich die Leute auf der Straße nicht so richtig vorstellen, die dann irgendwie, keine Ahnung, das Zugticket buchen, bevor sie in die U-Bahn gehen, indem sie irgendwie vor sich hin erzählen, sie möchten jetzt von Frankfurt nach Wiesbaden fahren und brauchen dann ein Zugticket. Aber vielleicht fehlt mir da einfach die Vorstellungskraft. Ich finde es aber super interessant, was die in diese kleinen Dinge alles reinbasteln und wie die, welchen Ansatz die auch nehmen. Wie schätzt ihr denn das ein? Hat das schon Zukunft oder ist das irgendwie so, ne, also ist ja auch kein ganz neues Konzept. Amazon Echo haben wir hier bei uns im Büro noch stehen. Wurde, glaube ich, schon viele, viele Jahre nicht mehr so wirklich besprochen. Der eine oder andere hat vielleicht so ein Apple HomePod zu Hause. Keine Ahnung, wie oft die genutzt werden. Also den Ansatz, irgendwie mit Geräten zu reden und so zu interagieren, ja, Human-Computer-Interface mal anders zu denken, das gibt es ja schon länger. Jetzt neue Ansätze. Ist es jetzt der richtige Zeitpunkt?
Genau, also ich denke, jetzt kommt eine wichtige Komponente in die Gleichung mit hinein, nämlich, dass die Maschinen tatsächlich unseren Intent verstehen. Also jetzt nicht nur sagen, mach mal Licht an, mach mal Licht aus, sondern dass man sich wirklich auch schon ja unterhalten kann mit Maschinen. Wir tun das jetzt im Moment noch über Eingaben bei GPT, aber man kann sich grundsätzlich natürlich mit einem Large Language Model wie GPT-4 oder Gemini oder wie auch immer die heißen, ausführlichst über alle möglichen Themen unterhalten. Ja? Also Beispiel, ich habe das einfach mal getestet. Ich interessiere mich zum Beispiel so ein bisschen für Wein. Ja? Und man kann sich über alle möglichen Themen zum Thema Weinanbau, Weingebiete, Bewertung von Wein und was weiß ich was, bis ins allerletzte Detail unterhalten und austauschen. Aber, und jetzt kommt quasi der Punkt, die Eingabe über die Tastatur ist, was auch unsere, sag ich jetzt mal, unseren Speed angeht, ein limitierender Faktor. Das heißt, ich bin ja eigentlich, wenn man sich unterhält, denkt man ja eigentlich auch schon immer so ein bisschen voraus, ne? Was könnte ich als nächstes sagen und so weiter und so fort, was würde vielleicht auch mein Gegenüber antworten, und der Prozess, dass wir unsere Gedanken quasi in Richtung unserer Finger senden müssen, die dann quasi in einer deutlich niedrigeren Geschwindigkeit, mit einem niedrigen Durchsatz, sage ich jetzt mal Datendurchsatz, die Informationen in den Computer eintippen, ist meiner Meinung nach eine Barriere, die auch eine Mensch-Maschinen-Zusammenarbeit und Kollaboration nach wie vor erschwert. Und deswegen bin ich persönlich der Meinung, dass eigentlich in dem Moment, wo wir jetzt mit neuen Devices oder auch durch die tiefere Integration von Sprache und KI in unsere Devices, wird auch diese Barriere sukzessive immer weiter abgebaut. Und im Gegensatz zu dir kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir in 5 Jahren auf dem Weg zu U-Bahn sagen, ja, buch mir mal bitte ein Ticket zur Hauptwache. Ja? Und dann macht das diese Maschine einfach und exekutiert diesen Task für uns. Und ich glaube, dass jetzt auch diese Devices, wie sie jetzt sehen, wahrscheinlich auch in eine Richtung gehen, wie jetzt Unternehmen wie Apple sich auch die Zukunft der Interaktion mit ihren Devices vorstellen. Ich glaube, es wird immer die Möglichkeit geben, dass du als Mensch auch das Ding noch in die Hand nehmen kannst und auch noch deine WhatsApp-Nachricht halt tippst. Aber ich glaube, dass es viel mehr Konversationen mit Maschinen in der Zukunft geben wird, aber wirklich auf einem Niveau, was halt irgendwie Sinn macht. Ja, weil wie gesagt, mit einer Alexa kann ich mich heute eigentlich nicht unterhalten. Ich kann dir eigentlich nur Kommandos geben, aber die wird mich ja auch nie, wie soll ich sagen, challengen in meiner Meinung, ob sie jetzt tatsächlich das Licht an- oder ausmachen soll und so weiter und so fort. Sie ist halt ein extrem uninteressanter Gesprächspartner und Siri ist ja noch schlimmer. Also Siri versteht ja teilweise einfach gar nicht, was man will. Und das wird jetzt natürlich durch Large Language Models in den Backends von diesen Konversationssystemen auf ein komplett anderes Level gehoben. Ja. Und dann glaube ich auch, dass es auch nicht nur menschlich initiierte Konversationen gibt, sondern auch maschineninitiierte Konversationen, sodass mich das Gerät anspricht, so hey, ich sage mal ein Beispiel, hast du eigentlich dran gedacht, die E-Mail an den Hans Günther noch zu verschicken? Ne? Also es wird, glaube ich, wirklich ein persönlicher, hochgradig personalisierter Assistent oder Assistentin werden, die dann entweder in einem eigenständigen Device, wie zum Beispiel so einem PIN, oder eben in der extrem tiefen Integration in unsere Smartphones dann halt kommen wird. Das ist so meine Meinung, mein Ausblick, wo das Ganze irgendwie hinlaufen. Und ich glaube, dass halt diese Devices, die jetzt auf den Markt kommen, also dieser Rabbit und Human AI, dass das so ein bisschen so die Vorboten auf die Art der Devices der Zukunft sind. Ja? Sind die heute schon extrem nützlich? Nein, auf keinen Fall. Also es ist wahrscheinlich extrem holprig und die können ja auch noch nicht besonders viel. Aber ich glaube, die Art und Weise der Interaktion zeigt schon in die richtige Richtung.
Ich musste da gerade direkt in den Film mit Joaquin Phoenix denken. Ha, kennt ihr wahrscheinlich, ne?
Ja, genau. Und ja. Da bin ich auch stark der Meinung, dass es wirklich in so eine Richtung möglicherweise in der Zukunft geht. Mhm. Und auch dort ist ja, also klar, natürlich die Story, dann verliebt er sich natürlich in dieses Ding, okay, ja. Aber ein wichtiger Punkt ist eben diese Hyperpersonalisierung auf die eigene Persönlichkeit, auf die eigenen Interessen, auf die eigenen Daten. Ja, und alles das, diese ganzen Bausteine sind ja heute eigentlich schon da und sie müssen eigentlich nur noch, ich sag jetzt mal übertrieben gesagt, zusammengestöpselt werden.
Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wann das soweit ist. Also ich habe immer den Eindruck, wenn wir hier mit KI arbeiten, ich gebe jetzt mal das Beispiel Canva, gibt es ja auch schon die ein oder andere KI-Funktion, da ist es eben dann, wie du gesagt hast, an ganz vielen Stellen doch noch darauf beschränkt, dass ich dann Text eingebe und ehrlicherweise häufig funktioniert das gar nicht so gut, ja. Mhm. Man gibt dann was ein, das Ergebnis, das ist dann irgendwie gar nicht das, was man sich erhofft hat. Von daher, ich freue mich auf den Moment, wenn es ein bisschen unkomplizierter wird und man im Zweifel dann eben auch nicht mehr, auch bei ChatGPT, einen Prompt schreiben muss, der im Zweifel mich erstmal eine halbe Stunde kostet, sondern ich kann vielleicht direkt einfach sagen, was ich möchte und kriege dann eine entsprechend unkomplizierte Antwort darauf. Nichtsdestotrotz, momentan ist es ja nun so, dass es häufig von Text dann zu einem Endprodukt hinläuft. Ähnlich funktioniert das auch bei Sora. Das ist ja die neue Video-AI von OpenAI. Ich habe mich vor ein paar Wochen mal damit beschäftigt. Ich fand das super spannend, war ja auch recht heiß diskutiert, also von großen Begeisterungsstürmen hinzu. Naja, aber wenn man sich dann mal das Endprodukt anguckt, dann merkt man, dass da doch relativ viele Fehler noch drin sind. Nichtsdestotrotz auf jeden Fall ein beeindruckendes Tool, was ja auch kontinuierlich weiterentwickelt wird, sodass da sicherlich in einiger Zeit dann gar nicht mehr so viele Fehler zu erkennen sind. So viel Potenzial das bietet, so viele Risiken kommen natürlich auch mit diesen ganzen neuen Anwendungen. Wie schätzt du das ein? Wir befinden uns jetzt auch gerade in einem Wahljahr, wir gucken Richtung Amerika. Was glaubst du, wie gefährlich ist das auch in so einem Kontext?
Also ich halte das in so einem Kontext für extrem gefährlich und deswegen bin ich auch relativ confident, dass OpenAI dieses Tool im Laufe des Wahlkampfs nicht veröffentlichen wird. Aber es ist natürlich genau dieselbe Diskussion, die es damals auch schon mit den Deepfakes gab oder immer noch gibt. Das Risiko von Desinformation durch KI ist unfassbar groß. Weil, wie gesagt, wir bewegen uns ja, und ihr habt ja gesehen, die Geschwindigkeit, in der sich die Qualität von Video oder von Audiosynthese und so weiter halt entwickelt, ist unfassbar schnell. Und ich schätze das Risiko der desinformativen Anwendung durch KI als extrem hoch ein. Meiner Meinung nach eines der größten Risikopositionen, die wir quasi mit KI haben. Es gibt ja noch viele andere Risiken, die damit irgendwie einhergehen. Aber Desinformation ist mit Sicherheit eines der größten. Insbesondere natürlich, weil wir alle miteinander vernetzt sind über Social Media. Das heißt, dort können sich Informationen extrem schnell und unkontrolliert verbreiten. Und Akteure können halt die Technologie nutzen, um beliebige Informationen in diese sozialen Netzwerke darüber einzustreuen. Und es muss meiner Meinung nach, oder wird, oder ist ja auch schon so, ein Wettrüsten geben zwischen den Social-Media-Plattformen, KI-generierten Content zu erkennen. Da gibt es ja auch schon erste Ansätze in Richtung also digitalem Watermarking. Können wir auch gleich nochmal zwei, drei Sätze zu sagen. Und dann auf der anderen Seite halt die Entwickler von diesen Technologien, die versuchen dann das immer ausgebuffter zu machen, sodass eben die Erkennungsalgorithmen dann halt nicht mehr so gut funktionieren. Und hier, und da, das steht jetzt nicht im Skript, sage ich jetzt mal, aber hier sehe ich ein großes Risiko von Open Source. Weil, wenn wir jetzt mal an Sora denken, als, ja, ich sage jetzt mal, sehr potente Videogenerierungstechnologie, wollen wir, dass diese Technologie unkontrolliert im Internet umherflattert, sage ich jetzt mal. Ja. Das ist auch ein starkes Argument meiner Meinung nach gegen Open Source, dass in dem Moment, wo die KI-Modelle eine gewisse Capability und Potenz erreichen, der Zugang zu diesen Modellen möglicherweise stärker reguliert werden muss. Es gibt verschiedene Leute, die das zum Beispiel auch so ein bisschen mit, ich sage es mal, Kernkraft vergleichen. Also es darf auch nicht jeder einen Kernreaktor in seinem Keller bauen. Ne? Das heißt, es ist halt eine gefährliche Technologie. Sie hat sehr, sehr viel, also großes Potenzial oder auch Upsides. Aber es darf halt nicht einfach jeder da drin rumwurschteln, sage ich jetzt mal. Und im Moment ist es noch relativ, ich will nicht sagen ungefährlich, aber wir sind noch nicht an dem Punkt, wo wir sowohl mit Text als auch jetzt mit Video wirklich komplett realitätsgetreue Videos und so weiter nachstellen können. Aber Sora ist ja schon ganz kurz davor. Ganz kurz davor. Und auch jetzt mit Deepfakes und so weiter haben wir auch schon Möglichkeiten, wo es extrem schwierig ist, überhaupt zu erkennen, ob das jetzt echtes Video durch einen Menschen gefilmt oder halt eben nicht. Und hier, denke ich, wird es sehr wahrscheinlich auf kurz oder lang zu irgendeiner Art von, ich sag's mal, Situation kommen, in der KI für Zwecke eingesetzt wird, ne, wie zum Beispiel Wahlmanipulation, was dann im nächsten Schritt wahrscheinlich dazu führen wird, dass halt die Regulation von diesen Systemen noch sehr viel stärker wird, als jetzt beispielsweise das, was auch durch den AI Act vorgesehen ist. Und da müssen wir jetzt schauen, ich bin auch sehr gespannt, wie die Strategie von OpenAI aussehen wird, das Modell zu veröffentlichen. Bei OpenAI wird ja auch sehr, sehr viel Energie in das, ja, ich sag mal, in das Absichern der Modelle investiert. Das ging ja zum Beispiel, das habt ihr vielleicht auch gesehen, vor einiger Zeit, auch eine Pressemitteilung von OpenAI durchs Internet, wo sie quasi eigens, also quasi durch ihre eigenen Teams erkannt haben, dass irgendwelche politischen Akteure OpenAI APIs nutzen, um halt Wahlmanipulation in ihrem Land durchzuführen. Und die wurden dann, diese Accounts wurden dann halt sofort suspended und so weiter und so fort. Das heißt, der verantwortungsvolle Umgang mit diesen sehr potenten KI-Technologien wird kurz- und mittelfristig noch eine große Herausforderung für uns sein. Ja? Und die Frage ist halt, in dem Moment, wo wir halt wirklich über sehr potente KI-Modelle verfügen, darf dann da wirklich jeder einfach so drauf zugreifen? Das ist mal so eine provokante Frage, die ich mal in den Raum stelle.
Guter Punkt. Lass mal so stehen, lass mal wirken, auch für unsere Hörerinnen und Hörer. Ich bin ganz happy, muss ich sagen, dass du als Experte auch sagst, dass wir aber auf einem guten Weg sind, so Sachen auch zu erkennen. Da war ich nämlich bisher oder bin ich noch so ein bisschen skeptisch. Also ich stelle mir das so vor, ne? Also Computerviren sind ja heute irgendwie kaum noch ein Thema, aber da gab es ja auch Jahrzehnte, wo es so ein Wettrüsten zwischen den Virenprogrammierern und den Antiviren-Software gab. Und so stelle ich mir das vor, dass wir da irgendwo hinkommen und wahrscheinlich wird es das irgendwie geben. Und ich finde es auch super wichtig, weil, also wie du sagst, Sarah, heute kann man, wenn man genau hinguckt, schon noch erkennen irgendwie, ob das wirklich echt gefilmt ist. Und dann läuft da halt auch mal ein halbes Pferd durch das Bild und dann erkennt man, okay, das passt irgendwie nicht. Aber wenn ich mir überlege, wie heute halt so Sachen auch konsumiert werden, vor allen Dingen in Social Media, das das sehen keine 2% sowas, ja. Also das wird ja so schnell in so einer kurzen Aufnahmespanne einfach überflogen. Und das macht natürlich Tür und Tor auf, dass ich da alles Mögliche vertreibe, auch wenn es noch nicht super exakt ist. Und wenn wir dann jetzt aber mal sogar den Schritt weitergehen und sagen, naja, keine Ahnung, so Kontoeröffnungsprozess über Videoident, ne, ist ja heute gang und gäbe und eigentlich das Nonplusultra, jede Bank, die das noch am Schalter macht, die wird gerade abgehängt. Aber wenn ich dann halt dieses Video auch sauber faken kann durch eine AI und irgendwie eine beliebige Person dahin setze, die dann am Ende eben nicht der Kontoinhaber ist, dann habe ich diesen so wichtigen, regulierten Prozess ja komplett überlaufen. Und ja. Gut, Side Note, wir arbeiten ja auch sehr stark an digitalen Identitäten, die dafür eine Lösung sein könnten. Aber trotzdem muss es ja irgendwie Möglichkeiten geben, dann auch ja trotzdem einem Video immer noch irgendwie zu vertrauen oder einem Bild, irgendwas, was ich sehe. Und da fängt es natürlich damit an, dass es ein Generationsthema ist und dass jetzt alle, die jetzt aufwachsen und da sind, irgendwie auch das verstehen und lernen müssen, dass man Sachen anders hinterfragt. Aber es braucht, glaube ich, auch Hilfsmittel, um das zu unterstützen.
Ja, absolut. Aber du hast gerade ein ganz auch spannendes Thema, also KYC. Es ging ja auch, ich weiß nicht, das war vor 2 oder 3 Monaten, ist auch so ein Video viral gegangen, wo jemand durch die Anwendung von KI einen KYC-Prozess durchlaufen hat. Also mit einem komplett gefakten Video. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es Deepfake oder ob es ein synthetisches Video war. Da muss man ja immer so den Ausweis dann so ein bisschen ins Bild halten. Und ich glaube, der Approach von dem Hacker war, dass er quasi einfach das Face geswappt hat. Also es war quasi eine komplett virtuelle Person. Also diese Person gab es quasi nicht und hat dann damit ein Konto eröffnet irgendwo. Und das ging dann viral auf Twitter und auf LinkedIn. Und das stellt natürlich dann auch den, ich sag jetzt mal, KYC-Prozess vor große Herausforderungen, weil je nachdem, es gibt ja auch viel Tooling dafür, ne, wo ja Anbieter auch sagen, okay, wir digitalisieren den KYC-Prozess, wo ja KI auch auf der anderen Seite dann sozusagen eingesetzt wird, um dann zu verifizieren, dass es halt ein Mensch ist und so weiter. Aber so in dem Moment, wo ich halt Bilder komplett mehr oder minder faken kann und Video dann möglicherweise in Zukunft auch, wird natürlich auch hier ein großes Risikopotenzial wieder aktiviert. Das heißt, auch hier haben wir dann wieder so ein Wettrüsten wahrscheinlich zwischen den Providern, die halt KYC-Lösungen anbieten, sage ich jetzt mal, auf der Bankenseite und dann auf der anderen Seite irgendwelchen Akteuren, die halt Technologien nutzen können, um dann möglicherweise über synthetisches Videomaterial oder Bildmaterial dann den Prozess irgendwie zu hacken oder zu unterminieren, sage ich jetzt mal. Ja. Aber wie gesagt, das Thema Watermarking von synthetischem Content und von generativem Content wird meiner Meinung nach kommen. Google hat schon in alle generativen Bilder digitales Watermarking integriert jetzt vor einigen Wochen. Was auch ganz spannend ist, so Fun Fact an der Seite, scheinbar gibt es auch bei OpenAI ein digitales Watermarking von generiertem Text. Und ich habe letztens eine Studie gelesen, wo jemand analysiert hat, ob sich möglicherweise digital markierter Content in Open-Source-Modellen wiederfindet. Also im Sinne von, eine Strategie von Open-Source-Modellen war eine Zeit lang mal, dass man einfach GPT genutzt hat, um Trainingsdaten zu erzeugen. Das heißt, weil GPT einfach von der Qualität nochmal 2, 3, 4 Stufen oben drüber war, hat man einfach gesagt, naja gut, dann generieren wir uns halt einfach so Trainingsdaten aus GPT direkt und trainieren damit unsere Open-Source-Modelle. Ja? Und scheinbar ist es so, dass bei vielen Open-Source-Modellen inklusive Mistral auch Hinweise darauf gefunden, dass die Modelle durch GPT-4 Trainingsdaten irgendwie antrainiert wurden. Das ist jetzt so ein bisschen unofficial alles, aber ich könnte mir das schon gut vorstellen, weil es halt extrem einfach dann wäre, sage ich jetzt mal, die Potenz des Modells einfach auszunutzen, um damit quasi das eigene Modell fein zu tunen, um nochmal gewisse Qualitätssprünge irgendwie nach vorne zu machen. Also wie gesagt, Watermarking von Daten, von generativen Daten wird kommen, ist teilweise schon da und wird dann hoffentlich auch, sag ich mal, möglichen Betrügereien im KYC-Prozess so ein bisschen den Riegel vorschieben. Ja, das heißt, wenn man zum Beispiel dann sieht, also ich stelle mir das jetzt so vor, es kommt ja irgendein Videostream rein, Der Stream wird ausgelesen, es wird geprüft, ob da irgendeine Art von Watermark drin ist, und wenn nicht, wird der Prozess sofort abgebrochen oder beziehungsweise andersrum. Ja. Das heißt, das wird sehr, sehr wahrscheinlich kommen. Auch ich habe auch, glaube ich, in Bezug auf den AI-Act auch solche Sachen schon gelesen, dass Auszeichnungspflichten für generativen Content, auch zum Beispiel für Werbeanzeigen und solche Sachen irgendwie geplant sind. Also da wird es, wie gesagt, dieses Wettrüsten geben, aber ich bin sehr, sehr confident, dass es irgendeine Art von Auszeichnungspflicht für generativen Content geben wird, zumindest mal in der EU.
Jetzt hast du schon zur nächsten Frage übergeleitet. Wunderbar. Genau, ich muss sagen, wenn ich jetzt unser Gespräch bis hierhin so ein bisschen Revue passieren lasse, dann kommt bei mir so der Eindruck auf, da ist momentan einfach noch super viel möglich. Es ist wahnsinnig viel ungeklärt. Einfach auch, weil es noch nicht so richtig viele Regularien gibt, Gesetzgebung, wie man mit diesen ganzen offenen Fragen und auch kritischen Punkten umgehen kann. Nun hat sich das EU-Parlament ja in Richtung AI-Act ausgesprochen. Das heißt, da kommt jetzt was relativ Großes auf uns zu. Du hast es gerade schon kurz erwähnt. Vielleicht kannst du das einmal nochmal kurz einordnen, nochmal kurz zusammenfassen, um was es beim AI-Act eigentlich geht. Und was uns auch sehr interessieren würde, ist, du glaubst, ob das der ganzen KI-Branche auch so ein bisschen Auftrieb geben kann oder ob die Gesetze oder die Regulatoriken, die damit dann auch einhergehen, vielleicht auch dazu führen, dass das ein oder andere so ein bisschen nach unten gedrückt wird.
Mhm. Ja, gerne. Also, wie gesagt, AI-Act ist sozusagen der, ich will nicht sagen der Versuch, sondern ist ja faktisch schon passiert, der Europäischen Union die Anwendung von KI-Technologie zu regulieren. Grundsätzlich, das haben vielleicht auch schon einige jetzt gehört, ist es eben so, dass Unternehmen KI-Anwendungen in verschiedene Risikokategorien einsortieren müssen. Und je nachdem, in welcher Risikokategorie sich dann die KI-Anwendung befindet, resultieren daraus halt, ich sage jetzt mal, strengere oder weniger strenge oder umfangreichere Dokumentations- und Compliance-Verpflichtungen, was die Modelle und so weiter angeht. Aber was jetzt tatsächlich auf den letzten Metern noch Einzug gefunden hat in den AI-Act, ist eine klare Unterscheidung zwischen den Anwendern und den Produzenten von insbesondere Foundation Models. Das heißt, eine Firma wie OpenAI oder Google, die wirklich Foundation-Modell-Technologie entwickeln, sind deutlich stärker reguliert als der Anwender auf der anderen Seite. Ja. Und auf der Anwenderseite gibt es dann halt diese berühmt-berüchtigte Hochrisiko-Anwendergruppe. Das heißt, es sind zum Beispiel Use Cases, die sich im Personalbereich abspielen, die sich im Medizinbereich sozusagen befinden, wo es dann relativ umfangreiche Dokumentations-, Transparenz-, Verpflichtungen sozusagen gibt, was dann die Modelle irgendwie angeht. So, der AI-Act ist ja jetzt soweit durch, sage ich jetzt mal. Das heißt, wir haben jetzt auf europäischer Ebene so eine Art horizontale Regulierung über alle Branchen hinweg. Aber, und jetzt kommt so ein bisschen mein Kritikpunkt, der AI-Act ist extrem unklar und unscharf an verschiedensten Stellen. Also insbesondere bekommen wir immer wieder auch die Frage gespielt, okay, was muss ich denn jetzt, so what, also was genau muss ich jetzt eigentlich machen? Und diese Frage ist absolut unbeantwortet im AI-Act, wird auch tatsächlich eines auch der größten Schwachstellen angesehen, dass es halt extrem fuzzy ist. Und Jetzt muss Folgendes passieren. Jetzt haben wir ja insbesondere zum Beispiel auch in regulierten Industrien wie der Finanzindustrie ja auch andere Regulatory Bodies, wie zum Beispiel die BaFin oder DIN und so weiter, die halt jetzt damit konfrontiert sind, dass sie auf europäischer Ebene eine horizontale Regulierung haben. Es gibt aber in einzelnen Industrien, also insbesondere in den hochregulierten Industrien wie Finanzen und Pharma, Healthcare und so weiter, ja schon auch existierende Normen und Vorschriften, die jetzt in den nächsten, 3 Jahren irgendwie synchronisiert werden müssen. So. Und bis dahin sind viele konkrete Handlungsanweisungen in Bezug auf den AI-Act eigentlich mehr oder minder unmöglich. Das heißt, jetzt befindet sich nach wie vor, also es war ja schon mal gut, dass das jetzt endlich durch ist. Es gab ja immer noch das Risiko, dass das Ganze dann in die nächste, Periode oder Legislaturperiode dann verschoben wird, wenn dann nochmal mit mehrere Jahre Verzögerung. Jetzt ist es halt da, aber trotzdem ist, sind die Unternehmen noch in so einer Art, ich will nicht sagen Schockstarre, aber sie wissen eigentlich immer noch nicht genau, was sie machen müssen. Und wir hatten jetzt zum Beispiel vor kurzem bei uns im AI Hub ein Roundtable zum Thema AI Act, wo auch der Kai Zenner aus dem Europäischen Parlament mit dabei war, der auch sehr stark in die Entwicklung des AI Acts involviert war, wo Industrievertreterinnen und Vertreter hier aus Frankfurt in der Region da waren, die alle eigentlich wissen wollten, so hey, ne, wir machen schon KI oder wir planen große Sachen mit KI, was müssen wir jetzt eigentlich tun? Und die Aussage oder die Antwort war im Prinzip so, hey, wir wissen es eigentlich noch genau, wissen es noch gar nicht, das müssen wir jetzt in den nächsten 3 Jahren herausfinden, so nach dem Motto. Ja. Und das ist natürlich ein extrem ungünstiger Zeitpunkt und auch Zustand, weil KI ist halt jetzt als wichtige Technologie angekommen in der Wirtschaft, endlich, sage ich jetzt mal. Und jetzt hat man auf der anderen Seite halt immer noch einen extrem großen luftleeren Raum an möglicher Regulatorik oder unklaren Vorschriften, die dann da irgendwie eingehalten werden müssen, was natürlich auch die Anwendung und die Durchdringung von KI-Technologie in die Wirtschaft halt lähmt. Und deswegen werden wir jetzt auch in der nächsten Zeit nach wie vor noch große Unsicherheiten haben auf Seiten der Unternehmen, wie sie dann eigentlich genau jetzt compliant zum AI Act ihre KI-Technologie halt aufbauen und entwickeln sollen. Ja. Und die Aussage, die jetzt so ein bisschen auch von der EU kommt, das hat man jetzt auch schon häufig gesehen auf Social Media, ist, dass sich die Unternehmen selbst wiederum dann in gewissen Arbeitsgruppen zusammenschließen sollen, um dann mit den Regulatory Bodies, zum Beispiel für ihre jeweilige Industrie, dann die konkreten Vorschriften und so weiter halt erarbeiten sollen. Ja, und das finde ich jetzt halt so ein bisschen doppelt gemoppelt auch. Das heißt, erstmal sind alle Leute 2 Jahre in so einer Art Hibernation, bis man halt wartet, dass der AI Act endlich fertig ist. Dann ist er fertig, dann ist nach wie vor eigentlich alles unklar. Und jetzt müssen die Unternehmen selbst noch aktiv werden, um dann die konkreten Ausgestaltungen irgendwie zu diskutieren und zu entwickeln. Was auch interessant war, das habe ich jetzt auch schon von verschiedenen Personen gehört, die auch eng am AI Act gearbeitet haben, dass die Attention auf dieses Thema von Seiten der Industrie sehr, 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 sehr hoch war. Und dass auch so ein bisschen diese Arbeitsgruppen auf der EU-Ebene so ein bisschen, ich will nicht sagen, überfordert mit der Situation gewesen sind. Aber da war so ein hoher Druck auf dem Kessel und es wurde so viel Druck auch durch Lobbyarbeit und so weiter aufgebaut. Da müssten so viele Interessen unter einen Hut gebracht werden, weil natürlich die Unternehmen in KI-Technologie unfassbar große, ich sag jetzt mal, auch Dinge und Hoffnungen reinprojizieren, ja, Potenziale reinprojizieren, so dass man, glaube ich, eher versucht hat, jetzt das Ganze absichtlich so ein bisschen schwammig zu halten, weil man halt auch nichts falsch machen wollte. Ja? Und deswegen halt auch die Anforderung, okay, jetzt müsst ihr euch eigentlich hinsetzen und es dann konkret für euch und eure Industrie dann irgendwie nochmal, ich sag mal, erarbeiten am Ende des Tages.
Also ich meine, im Grundsatz ist das ja ein gutes Vorgehen, ne? Dann auch die Betroffenen mit einzubeziehen. Ja. Allein die Dauer, die es jetzt hat, die könnte halt dazu führen, dass wir doch irgendwie so ein bisschen den Anschluss verlieren und das ist ja so die Gefahr.
Also die Frage ist halt immer so ein bisschen, ne, was versteht man dann halt unter Anschluss verlieren? Also ja. Ich trenne da auch ganz klar, also ich sehe ehrlich gesagt Europa jetzt nicht in der Vorreiterrolle wirklich fundamental KI-Technologie zu entwickeln. Ja, also der Zug ist meiner Meinung nach schon, ich will nicht sagen komplett abgefahren, aber klar, wir haben jetzt irgendwie Mistral, aber am Ende des Tages baut Mistral auch irgendwelche Sachen nach, die halt in den USA, sag ich jetzt mal in Anführungsstrichen, entwickelt werden, ist okay. Aber wo wir in Europa meiner Meinung nach eine massiv große Chance haben, ist in der Anwendung von KI. Ja, also nicht in der Entwicklung der Fundamentaltechnologie, sondern in der konkreten Anwendung in der Wirtschaft und in den Unternehmen.
Ja, und genau das ist ja der Punkt, wo die Regulierung reinkommt. Ne? Also von daher muss man halt jetzt schon gucken, dass wir da, dass die Leute halt, die gute Ideen haben, eben nicht zu eingeschüchtert sind, weil es halt noch so eine schwammige Lage sind, sondern dass sie sich trotzdem was trauen und dann im Zweifel halt jetzt mit reingehen und das auch mit weiterentwickeln, was da als Regulierung entsteht.
Genau, genau. Und das wird halt jetzt die Aufgabe der Unternehmen in den nächsten, sag ich mal, 2 Jahren sein, das wirklich so konkret auszuarbeiten, dass dann halt ein Entwickler weiß, was er genau zu tun hat am Ende des Tages.
Fingers crossed, dass das schnell über die Bühne geht.
Ja,
das
hoffe ich auch.
Sebastian, lass uns mal jetzt langsam zum Ende unserer Runde kommen und nochmal einen Blick vorauswagen. Was haben wir noch so zu erwarten? Ne? Also du hast es schon gesagt, GPT-5 ist im Grunde jetzt noch nicht terminlich announced, aber ist auf dem Weg. Da kommt die nächste Iteration. Wir sind sehr, sehr gespannt, was da passiert. Im Grunde haben wir täglich Buzz irgendwie in den Medien, was es Neues gibt, was verrückte neue Sachen und Anwendungsfälle sein könnten. Was ich in letzter Zeit immer mehr sehe, ist dann wieder dieses Thema humanoide Robotik, was es ja vor Jahren auch schon mal gab, haben wir auch schon mal sehr stark bei uns fokussiert, aber damals war das noch in einem Stadium, wo die Roboter überall gegengelaufen sind und alles kaputt gemacht haben. Das kann sich jetzt auch dramatisch ändern, vor allen Dingen in Richtung Interaktion, das haben wir ja jetzt schon ausgeführt. Was siehst du noch für Themenfelder, die wir so in den nächsten Monaten, Jahren erwarten können, die auf uns zukommt und vielleicht auch für die Finanzbranche?
Ja, also grundsätzlich sehe ich jetzt insbesondere auch für 24 und 25 so diesen Switch weg von, ich tippe mal irgendwas in ChatGPT ein und irgendwas kommt raus, hin zu KI-Systemen, die über mehr Capabilities verfügen, im Sinne von, dass sie auch in der Lage sind, Handlungen auszuführen. Das habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, sogenannte Large Action Models ist da so der Begriff. Angeblich arbeitet auch OpenAI an so einer Technologie, die im Prinzip auf Basis deiner Instruktionen wirklich aktiv werden kann. Ich sage jetzt mal ein Beispiel. Du sagst dem Modell sowas wie, buch mir bitte ein Hotelzimmer in Zürich nächste Woche. Und dann übernimmt das KI-System sozusagen dein Desktop, öffnet den Browser, gibt booking.com ein, sucht nach Hotel in Zürich und so weiter und so fort und führt diesen Task auf den Desktop quasi für dich aus. Es ist so eine Art RPA auf Steroiden. und die Technologie, also ich sag mal so, die Technologie im Hintergrund dafür sind halt sogenannte Agentensysteme. Das sind quasi Large Language Models, die nicht nur die Fähigkeit haben, Text zu generieren, sondern auch mit gewissen Tools und Fähigkeiten ausgestattet sind, wie zum Beispiel Browsen im Internet, APIs aufrufen und so weiter und so fort. Das gibt es heute alles schon. Das heißt, wir können LLMs mit der, ich sage jetzt mal, mit der Realität verknüpfen, damit sie eben bestimmte Tasks für uns ausführen können. Das sehe ich als großes Thema für 24 und 25, dass man halt von diesem Arbeitsmodus wegkommt, das LLM wirklich immer bis ins letzte Detail zu instruieren, was es genau tun soll und so weiter. Das heißt, das LLM hat an dem Punkt eigentlich keine Agency. Das heißt, es hat keine Möglichkeit, eigene Pläne zu entwickeln oder diese Pläne dann auch irgendwie umzusetzen. Und das genau ist jetzt das nächste große Thema. Das heißt, den LLMs mehr Agency über Handlungen zu geben, sodass sie sich zum Beispiel selbst Handlungsstrategien zurechtlegen können, um diese dann auch auszuführen. Und das sind eben so diese KI-Agenten, wie man so schön sagt, die halt über gewisse Fähigkeiten verfügen, mit der Realität zu interagieren, was ChatGPT halt heute zumindest in der Standardausführung irgendwie nicht hat. Das sehe ich als großes Potenzial, weil dadurch natürlich auch nochmal ein ganz anderes Spektrum an möglichen Anwendungsfällen in Unternehmen halt ermöglicht werden. Ja? Also weg von, ich lasse mir einfach die Marketing-Copy schreiben, hin zu, ich sage es mal Beispiel, bitte schick mal oder bitte Projekt Newsletter April 2024. Das besteht ja aus verschiedenen Unterkomponenten, Tasks, Recherche, Texte schreiben, Bilder suchen, was weiß ich was. Und dass die Agenten dann oder die Modelle in der Lage sind, dann halt eben diese komplexeren Anweisungen in Einzelprobleme zu zerlegen und sie dann halt auch umzusetzen. Das sehe ich so als großes Thema jetzt für die für 24 und 25. Und was auch ganz, ganz spannend ist, sind dann jetzt die Erschließung von neuen Modalities. Das heißt, Text ist ja, ich will nicht sagen, mehr oder minder gelöst. Jetzt haben wir halt Video als große neue Modality und Audio. Ja? Vielleicht auch hier so ein ganz cooler Service, den man sich da mal anschauen kann, wo das Ganze hingeht, ist sonar.ai. Damit kann man quasi 2 Minuten lange Lieder zu jeglichem Thema, in jeglichem Genre einfach synthetisch generieren lassen. Ich habe heute was auf meinem LinkedIn-Profil gepostet. Da habe ich mit Sonar einfach einen Song kreiert, der sich darum dreht, dass zu viele Leute zu viel Zeug über KI auf LinkedIn posten. Also da ist einfach so viel Bewegung drin und diese Erschließung der neuen Modalities, wie zum Beispiel jetzt Video und Audio und so weiter, werden dann wiederum halt neue Anwendungsgebiete für KI eröffnen. Und es wird sich jetzt Schritt für Schritt in alles Mögliche reinfräsen, in Unternehmen sowieso, aber dann natürlich auch in so Sachen wie die Kreativindustrie, Musikproduktion, Videoproduktion, Hollywood, Streaming und so weiter. Das sind dann halt so perspektivische Themen auf die nächsten 5 Jahre. Und jetzt für die Finanzindustrie ganz konkret, also da sind wir ja auch mit verschiedenen Kunden unterwegs. Da freut es mich sehr, berichten zu können, dass zumindest für die größeren Häuser und größeren Institute, aber auch für die mittelständischen, das Thema KI sehr, sehr präsent ist auf der Agenda. Es wird an vielen Stellen, insbesondere auch am Thema KI-Strategie gearbeitet. Also was bedeutet das jetzt eigentlich konkret für uns und die Bank? Was müssen wir eigentlich tun, um die Rahmenbedingungen für einen erfolgreichen Einsatz von KI in der Organisation schaffen zu können? Da passiert sehr viel Bewegung drin. Und dann natürlich in der konkreten Umsetzung von Use Cases. Da gibt es ganz viele spannende Anwendungsfälle, insbesondere lustigerweise auch im regulatorischen Umfeld, wo man natürlich mit LLMs alles Mögliche machen kann. Also da ist wirklich sehr viel Bewegung drin, aber man muss sagen, insgesamt ist die Finanzindustrie so ein bisschen so late joiner to the party, ja. Aber es wird jetzt durch die natürlich sehr strukturierte und systematische Herangehensweise an Dinge so ein bisschen wettgemacht und da ist wirklich jetzt ordentlich Bewegung drin und auch ein bisschen Druck auf dem Kessel, muss man ganz ehrlich sagen.
Sebastian, vielen, vielen Dank. Ich habe das Gefühl, wir können jetzt hier noch 1-2 Stunden weitersprechen und ich glaube, wir kommen auch nicht drum herum, in einem Jahr wieder ein Update zu machen bei der Geschwindigkeit, mit der sich gern. Das ganze Thema entwickelt. Genau, kannst du dir schon mal vormerken, ja, in einem Jahr kommen wir hier wieder zusammen. Genau, dann würde ich sagen, wir machen an der Stelle inhaltlich den Deckel zu und nun stellen wir unseren Podcast-Gästen immer noch eine Abschlussfrage. Die kriegst auch du heute gestellt und zwar würde uns interessieren, welchen Gast oder welches Thema du dir mal in unserem Podcast wünschen würdest.
Also was ich mir persönlich wünschen würde, was ich hochspannend finde, sind so ein bisschen die philosophischen Implikationen von künstlicher Intelligenz. Also wir diskutieren natürlich immer sehr, sehr viel über die Anwendungsfälle und die Technologie und was ist jetzt besser, OpenAI oder Google und so weiter und so fort. Aber wir alle wissen ja auch, es gibt ja noch so eine Meta-Ebene, die bei KI sehr, sehr stark mitschwingt. Das geht dann halt los, so was sind die Auswirkungen auf die Gesellschaft, wie verändert es die Beziehungen zwischen Menschen und Maschinen, was sind eigentlich menschliche Fähigkeiten, die wir in der Zukunft noch brauchen oder die uns dann auch unterscheiden von Maschinen. Also es würde mich sehr freuen, wenn ihr vielleicht mal einen Philosophen in euren Podcast zum Thema künstliche Intelligenz einladen würdet, um mit dieser Person so ein bisschen aus der philosophischen Perspektive mal das Thema KI zu beleuchten. Da kenne ich jetzt keinen konkreten Namen, aber das würde mich wirklich interessieren, da mal wirklich vertieft von jemandem aus dieser Perspektive was zu dem Thema zu hören.
Gute Idee, auf jeden Fall. Das nehmen wir gerne mit auf. Und die Recherchearbeit, die kriegt der Dennis dann bei uns. Das macht er so sehr gut.
Gehen wir weiter.
Ja, vielen lieben Dank, Sebastian. Tolle Einblicke, viele Details und vor allen Dingen finde ich es immer spannend, auch deine Standpunkte dazu zu hören, weil ihr habt ja wirklich euer Thema darauf aufgebaut und seid den ganzen Tag damit beschäftigt. Von daher vielen Dank, dass du hier dabei warst. Ich wünsche euch viel Erfolg für euren AI-Hub. Da gibt es ja jetzt auch demnächst schon mal so ein Pop-Up-Store, habe ich gesehen. Ne? Willst du dazu nur kurz was sagen? Die 30 Sekunden geben wir dir gerne noch.
Ja, super. Genau, im gesamten Mai und im gesamten Juni haben wir für 10 Wochen im Vitra Showroom am Frankfurter Hauptbahnhof das KI-AI-Hub Pop-Up eröffnet. Dort werden wir verschiedenste Events, Workshops, Coworking und so weiter anbieten. Alles rund um das Thema künstliche Intelligenz. Für verschiedene Industrien auch spezifische Angebote. Also schaut euch das auf jeden Fall gerne mal an. Wir sind auch im Moment noch auf der Suche nach Partnern, die Lust haben, mit uns auch Inhalte dort reinzubringen. Also wir sind super flexibel. Wie gesagt, wir haben die Fläche, die steht uns zur Verfügung. Und wir haben richtig Bock, hier in Frankfurt das Thema KI weiter voranzupushen. Und das Pop-Up ist so ein bisschen unser Proof of Concept für die Vision, die wir mit dem AI-Hub verfolgen, in Frankfurt ein Zentrum für künstliche Intelligenz aufzubauen. So ein bisschen der Proof of Concept dafür. Und da freuen wir uns jetzt schon richtig drauf, auf die nächsten Wochen deinem Pop-Up.
Würde ich sagen, müssen wir auch mal vorbeischauen,
ja,
oder?
Ja, unbedingt. Da sind wir auf jeden Fall dabei, genau.
Cool. Sehr schön. Sebastian, dann auch von mir nochmal vielen, vielen Dank. Ich fand es total interessant und super spannend. Und für alle, die uns gerade zuhören und sagen, Mensch, das war mir jetzt irgendwie noch nicht genug, ich möchte mich weiter informieren. Wir haben nicht nur Podcasts, sondern auch Blogbeiträge zu dem Thema geschrieben. Jetzt im ersten Quartal, also Anfang 2024, ganze 3 Stück. Zum einen zum Thema generative KI im Banking. Wir haben uns in einem zweiten Beitrag auseinandergesetzt mit dem Thema vertrauenswürdige KI. Und du hattest es vorhin auch angesprochen, wir haben uns auch mal das ganze Thema Chips und Gadgets im Bereich KI genauer angeschaut. Also wer das spannend findet, der kann gerne nochmal in den Shownotes vorbeischauen und findet da die entsprechenden Verlinkungen. Ich erinnere an der Stelle nochmal ganz kurz an unser Gewinnspiel. Könnt ihr nochmal an den Anfang springen, falls ihr das vergessen habt. Ich freue mich auf rege Teilnahme und natürlich auch auf unsere nächste Episode in 2 Wochen. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und danke nochmal Dirk an dich und Sebastian an dich für deine Insights.
Danke für die Einladung.
Vielen Dank. Macht's gut da draußen.
Tschüss.
Ciao.